Die zweite Frage war in der zweiten Predigt: Wie ist das Verhalten der Personen Mordechai und Esther zu bewerten? Ja, die machen da so ein paar komische Dinger, so ein paar krumme Sachen, sind kompromissbereit in manchen Fragen. Und dennoch gilt, und das war die Antwort der zweiten Predigt, Gott handelt auch durch unsere menschlichen Entscheidungen, oder gerade durch unsere menschlichen Entscheidungen, und kommt zu seinem Ziel. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Aber die schwierigste Frage zum Buch Esther, die habe ich mir bis zum Schluss aufgehalten oder aufbewahrt, nämlich für heute. Und das ist die Frage nach der Gewalt in diesem Buch. Wenn wir mal die Toten zählen würden in diesem Buch, dann sind das mehr als an je einem Tatort vorgekommen ist, in einem Film. Es sind 75.800 Tote in diesem Buch. Was machen wir mit der Gewalt? Verherrlicht dieses Buch Gewalt? Und Benny hat eben diese Einsetzungsworte oder diese Einsetzung vom Purim-Fest vorgelesen, das die Juden ja heute noch feiern. Manche nennen dieses Fest, das wäre so ein Karnevalsfest der Juden, weil die sich auch verkleiden, sich Geschenke machen und ein bisschen ja, fröhlich sind. Ja, auch wenn Gott in dieser Einsetzung des Purim-Festes nicht vorkommt, ist er sehr wohl gegenwärtig, weil den Juden bewusst wird, und ich habe mit jemandem gesprochen, der ein paar Jahre in Israel gelebt hat und ja auch mal Geschenke bekommen hat beim Purim-Fest, also Begünstigte war in diesem Fall, sie hat mir gesagt, auch wenn wir meinen, das wäre ein christlicher Karnevals- oder es wäre ein jüdisches Karnevalsfest, das ist es nicht. Für sie ist tatsächlich klar, wenn Gott damals nicht eingegriffen hätte, hätten sie nicht überlebt. Also auch für säkulare Juden eigentlich immer noch ein Thema. Naja, aber wir haben immer noch diese Frage nach der Gewalt, und dieses Fest scheint ja irgendwie das Thema Gewalt zu feiern, so ein bisschen. Dass die Gegner Gottes oder von Gottes Volk umgebracht worden sind. Wie gehen wir damit um? Ja, ich denke, wenn wir das Buch Esther nur in den Grenzen des Buches untersuchen würden, dann hätten wir vielleicht tatsächlich den Eindruck bekommen können, dass Gewalt etwas Gutes sei. Ich denke, wir sollten das Buch Esther in der größeren Offenbarung Gottes anschauen, nämlich von Anfang der Schrift bis zum Ende der Schrift, und dann ergibt sich ein anderes Bild. Dann sehen wir und stellen wir fest, Gott hat gerade dadurch sein Volk am Leben bewahrt. Und dadurch ist er eigentlich zu seiner Verheißung gestanden. Hätte er es nicht gemacht, dann wäre Gott nicht treu gewesen. Und deshalb lautet eigentlich die Überschrift des dritten Teils: Gott kämpft für sein Volk. Und ich habe es mal ein bisschen umformuliert. Ja, wenn Gott jetzt für sein Volk kämpft, das tut er in dem Buch, auch wenn er nie vorkommt, weil am Ende ist alles anders. Also wenn Gott für sein Volk kämpft, dann kämpfen wir anders. Esther und Mordechai kämpfen sehr wohl in diesem Buch für ihre Rechte, aber ich würde sagen, weil Gott für sein Volk kämpft, kämpfen wir als Gottesvolk anders. Aber wie anders? Und das ist das Thema meiner heutigen Predigt. Weil Gott für sein Volk kämpft, weil Gott für uns kämpft, kämpfen wir anders. Jetzt fragst du dich vielleicht, ich und Kampf, ich meine, ich rede natürlich jetzt nicht von einem körperlichen Kampf. Ich hoffe, das ist uns allen klar. Ich meine jetzt nicht hier über einen Ringkampf oder sowas, sondern unser Kampf als Christen. Und jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ja, was hat das mit mir heute zu tun? Sind wir als Gemeinden, als Volk Gottes und vielleicht auch du als einzelner Christ tatsächlich bedroht in deinem Glauben? Und ich möchte echt aufpassen und vorsichtig sein. Ich denke nicht, dass wir heute schon vorschnell immer so von Christenverfolgung reden sollten, weil wir vielleicht dann auch Christenverfolgung, wie das unsere Mitgeschwister vielleicht in Nordkorea erleben, relativieren würden. Aber ich finde, wir sollten auch nicht so naiv sein und sagen, wir sind hier christliches Abendland und alles ist super und alles ist schön. Ich denke, der ein oder andere hat vielleicht schon die Erfahrung gemacht, dass Christsein nicht immer auf Gegenliebe stößt. Dass wir nicht nur belächelt werden, dass wir nicht nur für naiv gehalten werden. Ja, das konnte man vielleicht früher. Ach, Christen sind dann die, die noch so an eine Sechstageschöpfung glauben. Ja, sind die naiv, ne? So, ein bisschen dümmlich vielleicht. Heute werden wir nicht nur für unsere Positionen belächelt, wir werden sogar teilweise angefeindet, weil wir fundamentalistische Positionen haben. Wir glauben tatsächlich, dass dieses Wort Gottes unveränderlich ist und wahr ist. Unfehlbar. Wir glauben tatsächlich an Himmel und Hölle. Und wir glauben tatsächlich an christliche Werte. Und dafür können wir manchmal auch einen Widerstand bekommen. Widerstand, der sich manchmal ausdrückt, dass es Schwierigkeiten auf der Arbeit gibt, bei der Berufswahl, wie auch immer. Und es gibt einige Dinge, die mich zumindest mal auch so bedenklich oder mir Sorgen, dass ich mir Sorgen mache auch für die Zukunft, was das für unsere Zukunft bedeutet, für meine Kinder bedeutet. Und ich glaube, gerade dann, wenn wir die Gegenwart heute auch hier im Westen so wahrnehmen, dann ist dieses Buch Esther ein total praktisches Buch. Weil mehr denn je brauchen wir die Erinnerung, dass nicht wir diesen Kampf kämpfen. Gott kämpft diesen Kampf. Er hat diesen Kampf auch schon gekämpft. Und weil er diesen Kampf für uns kämpft, kämpfen wir anders. Und deshalb glaube ich, dass dieses Buch sehr, sehr praktisch ist. Und drei Dinge, die wir heute von dem Kampf, den Esther und Mordechai damals kämpften, zur Zeit Esthers, denke ich, können wir auf uns heute anwenden. Es sind drei Punkte. Weil Gott für uns kämpft, kämpfen wir anders. Nämlich erstens, wir sehen den wirklichen Feind. Wer ist der wirkliche Feind? Zweitens, wir verwenden eine doppelte Strategie. Ich werde nachher noch was dazu sagen. Wir verwenden eine doppelte Strategie. Und drittens, wir erwarten den endgültigen Sieg. Und wir gehen heute in drei Schritten durch, wir gehen durch mehrere Kapiteln, durch das Buch Esther, das Kapitel 3 und dann die Kapitel 8 bis 10. Das ist vielleicht nicht die typische Auslegungspredigt, die ihr sonst hört, so schön begrenzt, so, ne, wie so ein Paulus-Text. Und man weiß immer schön, wo man ist. Heute springen wir so ein bisschen im Text. Nehmt also gerne eure Bibeln zur Hand oder und schlagt ruhig oder mit einem Finger in der Hand. Bei Kapitel 3 beginnen wir mal. Das ist mein erster Punkt, nämlich wir sehen den wirklichen Feind. Im Buch Esther, und Benni hat uns das eben schön gezeigt, da geht es um einen Konflikt. Das stimmt. Wer sind diese gegenseitigen Feinde, könnten wir uns fragen. Und die gegenseitigen Feinde sind... Und die Antwort wäre uns schnell klar, Mordechai und Haman. Weil am Ende von Kapitel 2, so wenn ihr euren Finger da habt, am Ende von Kapitel 2, und Benni hat es erwähnt vorher, da deckt der Mordechai einen Anschlag oder einen geplanten Anschlag gegen den König auf. Ende von Kapitel 2 lesen wir das, er meldet das. Und normalerweise würden wir jetzt eigentlich erwarten, wenn jemand einen Anschlag aufdeckt und den König vor einem Anschlag bewahrt, dann muss dieser Mann normalerweise geehrt werden. Das war damals im Persischen Reich völlig normal, weil Loyalität zum König muss belohnt werden, damit andere es sehen und dem König auch gegenüber loyal ist. Das ist das Ende von Kapitel 2. Und jetzt lesen wir mal Anfang von Kapitel 3. Und da steht im ersten Vers, nach diesen Begebenheiten, also nachdem Mordechai diesen Anschlag gemeldet hat, nach diesen Begebenheiten, was geschieht? Erhob der König Ahasveros Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagita zur höheren Macht und Würde und setzt ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Wir fragen uns, was passiert da gerade? Der Haman, es wird kein Grund für seine Erhöhung genannt. Wir würden eigentlich erwarten, Mordechai, er müsste kommen. Ja? Und dann lesen wir in Vers 2, und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, Mordechai war im Tor des Königs, beugten die Knie, fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Jetzt können wir sagen, aha, hier haben wir die Ursache. Jetzt wissen wir, warum der Mordechai nicht auf die Knie ging, weil ihm würde doch eigentlich die Ehre zustehen. Aber wer kriegt's? Haman, Eifersucht. Wir könnten meinen, die ganze Geschichte im Buch Esther, dass Gottes Volk, das Volk der Juden, in der Gefahr stand von Haman, umgebracht zu werden oder durch das Gesetz Hamans umgebracht zu werden, liegt daran, ja, dass der Haman Ehre bekommt, während Mordechai es nicht bekommt. Und jetzt ist der Mordechai sauer, er beugt seine Knie nicht und dann ist es ja wie, ne, wer Kinder hat, weiß das, dann ein Ding folgt dem nächsten. Ne, wer hat angefangen und dann geht es weiter. Rechte Wange, linke Wanke, ne, Wange und so, dann geht es weiter. Und dann sehen wir in Vers 5 und 6, würden wir dann sehen, Haman sah, dass Mordechai die Knie nicht vor ihm beugt und nicht vor ihm niederfiel. Und da wurde er mit Wut erfüllt. So, und voller Zorn sagt er, mir reicht es nicht, in Vers 6 und so, mir reicht es nicht, dass nur der Mordechai sterben soll, das ganze Volk von ihm, die Juden sollen sterben. Und dann ist der Haman sehr, sehr klug, er geht zum König und sagt, ganz manipulativ, du, da gibt es ein Volk, er nennt den Namen des Volkes nicht, da gibt es ein Volk, und die sind gefährlich für dich. Und ich wäre bereit, wenn ich sie umbringen darf, wäre ich bereit, dir noch Geld in deine Schatzkammer zu tun. Und der König sagt, hier hast du meinen Siegelring, und dann trinken sie noch darauf, werfen das los, pur, und bestimmen den Tag, an dem das geschehen soll. Und jetzt könnten wir meinen, der Auslöser dieser ganzen Geschichte ist der Konflikt, der persönliche Konflikt zwischen Haman und Mordechai. Und wir sagen, und das ist der erste Fehler, den wir machen würden. Weil, wenn wir genauer hinschauen, lesen wir in Vers 3, Vers 1, ich habe es uns vorgelesen, der König Ahasveros erhob Haman, und jetzt wird er näher beschrieben, der Sohn Hamedatas, den Agagiter. Okay, sagt uns jetzt mal nichts. Wir gucken mal, wie Mordechai vorgestellt wird. Gehen wir mal ein Kapitel zurück, in Kapitel 2. Und da lesen wir von Mordechai, Kapitel 2, Vers 5. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeais, des Sohnes Diskis, welcher ein Benjaminiter war. So, jetzt haben wir die ganze Herkunftsgeschichte von den Leuten. Und jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber wenn ich Leuten begegne, die den gleichen Nachnamen tragen wie ich, das gibt's immer wieder mal, dann sage ich, ach, wir müssen gleich miteinander reden, wir müssen mal feststellen, wie wir verwandt sind. Und dann versuchen wir es ein bisschen herauszukriegen, Tante und Onkel so, manchmal schaffen wir es und sagen wir scherzhaft, naja, spätestens bei Adam und Eva sind wir dann verwandt. Kennt ihr vielleicht den Spruch? Und wisst ihr was, bei dieser Geschichte, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber könnte man das genauso machen? Der Haman und der Mordechai. Ne, der Mordechai, ein Jude aus dem Stamm Benjamin, der Mordechai aus dem Stamm Benjamin, genau, und der Haman, ein Agagiter. So, sagt uns jetzt mal nichts. Wenn wir in der Geschichte weiter zurückgehen würden, nämlich jetzt vorblättern würden in der Bibel, dann würden wir feststellen, Agag, also von dem er abstammt, war ein König der Amalekiter zur Zeit des ersten Königs Israels. So, der erste König Israels war der Saul, der war ein Benjaminiter, ein Vorfahre von Mordechai. So, Mordechai von Saul, Haman von diesem Agag. Und wir wissen aus der Geschichte aus 1. Samuel 9, der Saul, der König Israel, sollte eigentlich die Amalekiter und den König Agag vernichten. So, wir wissen, der Saul hat es nicht gemacht, hat dafür auch Ärger bekommen, es musste ein anderer für ihn erledigen. Aber wir fragen uns, warum musste der Saul den Agag umbringen? Weil, als das Volk Israel aus dem Land Ägypten unterwegs war, also das Volk Israel, wurde bei dieser Wüstenwanderung gestört, nämlich von den Amalekitern, hat den Krieg mit den Amalekitern. Das heißt, der Agag stammt von den Amalekitern ab, während Saul, der erste König, ne, zum Stamm oder zum Volk Israel gehörte. Also Israel und Amalekiter haben eigentlich schon damals im zweiten Buch Mose ein Problem gehabt. Und dann hat nämlich Gott gesagt, wenn du in das Land kommst, die Amalekiter, die müssen weg. Die müssen weg. Und jetzt könnte man sagen, das wäre die ganze Geschichte, aber wir müssen vielleicht auch noch wissen, die Amalekiter stammen von Esau ab. Und das Volk der Israeliten von Jakob. Das heißt, es war eigentlich eine Brudergeschichte. So, und wir wissen vielleicht, jetzt landen wir bei Adam und Eva. Jetzt landen wir bei Adam und Eva. Als Adam und Eva, das mit dem Sündenfall passiert ist, da sagt Gott zur Schlange, jetzt muss ich es richtig hinkriegen, das ist eigentlich ein uralter Streit zwischen der Schlange und dem Samen der Frau. Und da sagt er, du wirst ihm die Ferse stechen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Und damit, das ist 1. Mose 3, Vers 15, damit ist eigentlich ein Kampf angesagt zwischen Gottes Volk und Gottes Gegnern. Wir sagen letztendlich am Kreuz ist genau diese Geschichte. Ja, da wird quasi Same der Frau kriegt in die Ferse gestochen, Jesus wird gekreuzigt, aber mit dem Tod am Kreuz zertritt Jesus den Kopf Satans. So. Aber wir haben eigentlich seit 1. Mose 3, Vers 15 diese Gegenüberstellung Gottes Volk und wird angegriffen von Satan, der immer wieder versucht, Gottes Volk zu zerstören. Also wir landen tatsächlich bei Adam und Eva. Und für mich ist das deshalb wichtig im Buch Esther, dass wir nicht meinen, es wäre einfach eine Geschichte zwischen Haman und Mordechai. Es ist der Versuch Satans, Gottes Volk zu vernichten. Wenn Gottes Volk hier in dieser Zeit vernichtet worden wäre, dann wäre Gottes Verheißung auf dem Spiel gewesen aus 1. Mose 3, Vers 15. Und damals wären nicht nur Esther und Mordechai umgebracht worden, sondern im ganzen Persischen Reich, das heißt selbst die Juden, die damals schon zurückgekehrt waren nach Jerusalem, auch die waren in der Gefahr, umgebracht zu werden. Und deshalb meine erste Aussage ist ja die, wenn Gott für uns kämpft, kämpfen wir anders. Die erste Aussage ist von mir, wir sehen den wirklichen Feind. Der wirkliche Feind war vielleicht für Mordechai der Haman. Den müssen wir besiegen. Er ist der Feind der Juden. Aber er ist nicht der wirkliche Feind. Hinter ihm steht Satan und er hat ein Interesse. Er benutzt jetzt den Haman. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir lernen sollten. Dass wir nicht unseren Mitmenschen als den eigentlichen Feind sehen sollen, sondern Satan hat ein Anliegen. Er möchte uns von Gott trennen, seit dem Garten Eden eigentlich. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, es ist so ein bisschen wie, ich meine, die Zeit aus dem Computerspiel, das ist vorbei, aber vielleicht kennen wir das noch. Ja? Da gibt es immer so Computerspiele, es gibt immer Gegner, die kommen, und dann gibt es diesen Endgegner. Und solange du den Endgegner nicht besiegt hast, schickt er immer wieder neue Krieger los. Ne? Wir wissen, wir müssen an den Endgegner ran. Und genau das Gleiche haben wir hier eigentlich auch. Der Haman ist nur ein Bote. Ich habe heute beim Joab zu Hause das Buch gesehen von C.S. Lewis, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt vom C.S. Lewis, aber es gibt das ganz, ganz gut wieder. Der Satan hat ein Anliegen und er versteckt sich hinter den verschiedensten Leuten. Und wir sollten nicht meinen, dass die Menschen, die uns vielleicht Widerstand oder Schwierigkeiten bereiten, dass sie unser Endgegner sind. Satan benutzt vielleicht diesen Einzelnen. Ja, es ist vielleicht der Schulkollege, der dich aufgrund deines Glaubens auslacht, aber er ist nicht dein wirklicher Feind. Da ist vielleicht dein Chef, der dich verleumdet, weil du christlichen Werten folgst, aber er ist nicht dein wirklicher Feind. Und deshalb erinnert uns Paulus daran, Epheser 6, Vers 12, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ja, manchmal tun Christen auch gerade in der heutigen Zeit so, als wäre der Staat ihr Feind. Aber wir dürfen den wirklichen Feind dahinter nicht sehen. Und ich meine, es ist C.S. Lewis, der in diesem Vorwort zu diesem Buch schreibt, Satan benutzt zwei Strategien. Entweder wir sehen ihn gar nicht, also wir machen ihn kleiner, als er ist, oder wir machen ihn größer, als er ist. Das sind so die zwei Gefahren im Umgang damit. Und was ich denke, dass uns die Geschichte zeigt, wir sollten nicht den Fehler begehen, einfach meinen, es ist Haman und Mordechai, die sich hier streiten. Ich denke, durch diese Hinweise, durch ihre Abstammung, sollte der Bibelleser aufmerksam sein. Es ist ein uralter Konflikt, der da ist. Also, haben wir im Blick, wer ist unser wirklicher Feind? Und es ist nicht unser Nächster. Dann gehen wir auch anders mit ihm um. Zurück zur Geschichte, jetzt nochmal wieder zu Esther. Wir kommen zum zweiten Punkt in unserer Predigt. Und ich habe gesagt, wir kämpfen anders, nämlich wir verwenden eine doppelte Strategie. Kurze Illustration. Wir haben ja Kinder und wir standen auch schon mal vor der Frage, was machen unsere Kinder, wenn die in der Schule Mobbing oder vielleicht auch körperliche Gewalt erleben von Mitschülern? Was raten wir unseren Kindern? Sagen wir einfach, schlag dir kurz und klein? Oder sagen wir, ja, schmeichel dich irgendwie ein, dass du auch dazugehörst, dass du dazugehörst? Also was ist die Strategie, die wir dann wählen, damit unsere Kinder, sagen wir Widerstand? Oder sagen wir irgendwie, ja komm, gewinn die irgendwie als deine Freunde oder was machen wir dann? Und ich weiß, ob ihr das Problem so ein bisschen kennt. Und ich finde, das ist gar nicht so leicht. Ich weiß, da gibt es in der Bergpredigt ja, ne, die andere Wange hinhalten. Haben wir nicht angewandt, muss ich ganz ehrlich zugeben, für diese Frage. Aber diese Frage stellt sich uns doch auch. Wenn wir als Christen, als Gemeinden Widerstand erleben, wie reagieren wir? Sagen wir jetzt, okay, weil wir Opfer sind, ist alles erlaubt? Schlagen wir sie kurz und klein, weil wir sind ja schließlich die Geschädigten. Und genau das erlebe ich heute eigentlich immer wieder. Der ruft, ich bin ein Opfer, der kriegt plötzlich eine Macht in die Hand, nämlich er darf alles Mögliche tun. Ja, da wird jemand verloren. An mir ist ja Missbrauch geschehen, also kann ich mich ja egal, ich bin ja das Opfer. Und die Geschichte von Esther und Mordechai und von den Juden scheint uns ein bisschen so ein Fall zu sein, oder? Wenn wir jetzt in Kapitel 8 gucken, und jetzt springen wir wieder ein bisschen weiter in dem Buch, Kapitel 8 beschreibt, und da geht ja eine Geschichte weiter, und uns kommt es da so vor, als würden Esther und Mordechai, ja, sie sind ja Opfer, und jetzt machen sie ein neues Gesetz und jetzt packen sie so richtig aus. Und am Ende sind 75.800 Leute tot. Ich muss kurz weitererzählen, Benny hat uns eben die Geschichte schon zusammengefasst, sehr, sehr gut. Ja? Die Juden sind in Gefahr, Esther und Mordechai sind in Gefahr. Esther schafft es, den König die Augen zu öffnen, zu sagen, hey, wir sind in Gefahr, das Blatt dreht sich, der Haman wird umgebracht und der Haman ist tot, aber am Anfang von Kapitel 8 haben wir immer noch ein Problem, der Haman, der Feind der Juden, ist tot, aber was für ein Problem haben wir? Sein Gesetz lebt immer noch und es kann nicht verändert werden. Das heißt, Gottes Volk ist immer noch bedroht am Anfang von Kapitel 8. Und deshalb gehen dann Esther und Mordechai nochmal zum König und wagen eigentlich gehen nochmal ein zweites Risiko ein und sagen, unser Volk ist immer noch bedroht. Und dann bekommen sie in Kapitel 8 die Gelegenheit, ein neues Gesetz zu schreiben. Das alte Gesetz, das der Haman initiiert hatte, konnte nicht verändert werden. Es war ein Gesetz der Meder und Perser, durfte nicht aufgelöst werden. Also die Möglichkeit war, wir müssen ein neues Gesetz schaffen, das das alte zwar nicht aufhebt, aber irgendwie dagegen wirkt. So, und dieser neue Beschluss, und den lesen wir uns jetzt mal, der ist in den Versen 9 bis 14 in Kapitel 8. Wir lesen aber nur mal die Verse 11 und 12. Also in Kapitel 8, die Verse 11 und 12. Und da lesen wir jetzt den genauen Wortlaut. In diesen Briefen, wo der neue Beschluss drin stand, gestattete der König den Juden, sich in allen Städten zu versammeln und für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen, zu erschlagen und umzubringen, jede Heeresmacht der Völker und Provinzen, die sie bedrängen sollten, mitsamt den Kindern und Frauen und die ihren Besitz rauben wollten. So schreibt das die Schlachter. Ich weiß nicht, wenn jemand eine andere Übersetzung hat, dann lesen wir nicht nur, das klingt hier noch sehr, sehr human, ein Schlachter, und die ihren Besitz rauben wollten. In Elberfelder steht, dass dieser Beschluss sogar den Juden gestattete, nicht nur die Frauen und Kinder zu töten, sondern sogar ihr Besitz zu plündern. Und wir fragen uns, was ist das für ein Gesetz? Was ist das für eine Erlaubnis? Haben Esther und Mordechai da mal so richtig ausgepackt und gesagt, so jetzt, ne, jetzt wir sind ja die Opfer und jetzt kriegen die es so richtig? Wir müssten jetzt dieser Beschluss, den die hier in Kapitel 8 haben, den müssten wir jetzt vergleichen mit dem Beschluss im Kapitel 3, mit dem ersten Beschluss. Und da ist Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Und da würden wir sehen, ich lese das jetzt nicht vor, ihr dürft es gerne auch nachher machen, aber wir würden sehen, dass die Formulierungen im Wortlaut gleich sind. Es sind dieselben Formulierungen. Außer, also selbst Frauen und Kinder werden erwähnt, wir können sagen, das ist brutal, außer, was wird den Juden nicht gestattet? Die Juden durften nicht irgendwen angreifen. Die Juden durften nur für ihr Leben einstehen. Das heißt, sie hatten eine Verteidigungserlaubnis. Ja? Wir lesen jetzt in Kapitel 8 nochmal, die durften sich versammeln, für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen, erschlagen, umzubringen, jede Heeresmacht, die sie bedrängen sollten. Das heißt, sie durften einfach nicht jeden gut dahergekommenen einfach umbringen. Sie durften nur die angreifen, die sie angreifen würde. Das heißt, sie mussten eigentlich nur warten und sagen, okay, und dann durften sie. Es war eigentlich eher eine Verteidigungsposition, die sie hatten. Und das finde ich ist ein Unterschied. Und wenn wir jetzt sagen, Mann, 75.000 Tote, was war da für eine Gewalt von Esther und Mordechai und von den Juden? Wenn wir sagen, stopp. Wenn sie nur die angreifen durften, die sie angegriffen hätten, dann sagen wir nicht, wie gewalttätig sind die Juden, sondern sagen wir, was für ein großer Hass ist eigentlich in der Bevölkerung gegen die Juden gewesen. Merkt ihr den Unterschied? Sie durften ja nur die angreifen oder erschlagen, die sie angreifen würden. Das heißt, der Hass gegen die Juden war so groß, dass selbst nach diesem Beschluss immer noch so viele Leute etwas gegen sie hatten. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Verteidigungsauftrag. Ja, ich gehe jetzt noch nicht auf alle Fragen ein. Da gibt noch viele Detailfragen. Also einerseits ist, ich sage, die doppelte Strategie ist die zu sagen, ne, halt, stopp, so lernen das unsere Kinder manchmal, halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Das ist so ein Spruch, den sie in der Schule immer lernen mussten. So wenn ne, so diese eine Hand, die sagt, stopp, das lassen wir nicht mit uns machen. Und ich denke, als Christen haben wir tatsächlich das Recht zu sagen, nein, wir lassen nicht alles mit uns geschehen. Also ihr dürft nicht einfach mit mir alles tun, sondern wir dürfen auch Widerstand leisten. Das ist, was wir unseren Kindern auch versucht haben, in der Schule auch beizubringen, wenn euch Unrecht geschieht, dürft ihr Unrecht auch entgegenwirken, sagen, stopp, das lasse ich nicht mit mir geschehen. Aber das ist nur die eine Seite der Strategie. Ich denke von einer doppelten Strategie, die wir hier sprechen. Nämlich in Esther Kapitel 8 lesen wir in Vers 17 etwas ganz Interessantes. Das Gesetz wurde herausgegeben, wurde verteilt im ganzen Persischen Reich. Und dann lesen wir in Vers 17, und in allen Provinzen und in allen Städten, wohin das Wort und Gebot des Königs gelangte, nämlich dass jetzt die Juden für ihr Leben einstehen durften, da war Freude und Frohlocken unter den Juden, Gastmahl und Festtag. Und jetzt kommt's, sodass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden. Sie wurden Juden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Das heißt, die Juden sind plötzlich gewachsen. Sie hatten plötzlich Leute da gehabt, die gehörten nicht zum jüdischen Volk. Jetzt gehörten sie zum jüdischen Volk. Und jetzt komme ich zu meiner doppelten Strategie. Ja, die Juden durften sich verteidigen. Aber die Juden waren gleichzeitig, haben Zuwachs bekommen, sie waren gleichzeitig mit dieser offenen Hand da. Zu sagen, ja, dann gehört ihr zu uns. Wer umkehrt, gehört zu uns, gehört zum Volk Gottes. Wisst ihr, das finde ich ist das Herausfordernde in unserem Kampf. Zu sagen, nein, das lasse ich nicht mit mir geschehen. Ja, du darfst gerne dazugehören. Versteht ihr? Und das finde ich ist, entweder sagen wir richtig drauf oder wir gehen völlig auf, ne, in den anderen. Aber zu sagen, dass wir beides gleichzeitig fahren. Und das ist immer eine spannende Frage, die ich immer wieder habe, auch in den Psalmen. Ihr lest ja immer wieder auch die Psalmen in eurem Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr schon einen der sogenannten Rachepsalmen gelesen habt. Und es ist immer herausfordernd. Ich hatte dieses Jahr Bibelarbeiten zu dem Thema gehabt und wir haben uns nicht gestritten, aber sehr intensiv darüber diskutiert. Darf man die Rachepsalmen heute noch beten? Ne? Weil im Neuen Testament und so. Ja, im Neuen Testament geht es auch ganz schön her, ne? Wenn wir überlegen, räche dass die Heiligen in Offenbarung danach bitten, dass endlich mal das Blut der Märtyrer gerecht wird. Also ist ja wohl ein neutestamentliches Thema. Aber ich würde sagen, wir haben nicht nur die Rachepsalmen, sondern wir haben auch die Liebe zu den Feinden da. Und ich würde jetzt nicht sagen, das eine hebt das andere auf, sondern es beschreibt schön diese doppelte Strategie. Nein, die Gewalt der unserer Gegner soll tatsächlich Einhalt geboten werden, aber die Menschen nicht umkehren. Ja, wir sind bereit. Ne? So ein Saulus, Paulus. Herr, gebiete Einhalt, dass er nicht weiter um sich greift. Und andererseits, ja, komm hinzu zu unserer Gemeinschaft. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Wir wissen manchmal nicht, wie sollen Geschwister in der Verfolgungssituation in Nordkorea, wie sollen sie beten? Sollen sie beten, dass Gott die Feinde zerstört? Oder sollen sie beten, dass die Feinde umkehren? Warum entweder oder? Warum nicht beide Gebete auch? Und das ist schwierig. Es ist eine doppelte Strategie, die wir, meine ich, auch hier in dieser Bibel haben. In diesem Bibelabschnitt im Buch Esther. So, also wir kämpfen anders, weil Gott für sein Volk kämpft. Wir sehen den wirklichen Feind. Das ist der erste Punkt gewesen. Der zweite Punkt ist gewesen, wir fahren eine doppelte Strategie. Und der dritte Punkt ist, wir warten auf den kommenden Sieg. Mal gucken, wie habe ich das formuliert? Mal kurz zurückgehen. Ich habe noch eine falsche Überschrift drin. Wir erwarten den endgültigen Sieg. So habe ich es formuliert. Moment. So, wir haben vorhin gelesen von diesem jüdischen Purimfest. Da steht dann, sie hatten Ruhe von ihren Feinden. Weiß nicht, ob ihr das auch gemerkt habt. Wir hatten Ruhe vor ihren Feinden gehabt. Das ist so eine ganz bestimmte Formulierung. Ruhe von den Feinden. Das kommt im Alten Testament immer wieder vor. Nämlich auch im 5. Buch Mose wird gesagt, der Tempel kann erst gebaut werden, wenn Ruhe vor den Feinden besteht. So. Oder nachdem die das verheißene Land unter Josua eingenommen haben, die hatten Ruhe vor den Feinden. So, und das Purimfest ist genau das, sie hatten Ruhe vor den Feinden. Aber jetzt haben wir das Buch Esther und das kommt uns so vor, das endet mit diesem Fest, wo sie gut essen, wo die sich so gegenseitig Geschenke machen, dann denken wir, woran denkt ihr da? Asterix und Obelix, oder? So dieses ganz am Ende, das Bild, alle sitzen so, ne, Lagerfeuer, alle sitzen drumherum, es herrscht wirkliche Ordnung. Gut, Trubadix ist sogar gebunden und kann nicht mehr singen, ne? Es herrscht wirklich, es ist Friede wirklich da. Es ist Friede da. Und man könnte meinen, das Buch Esther endet auch eigentlich so ein bisschen so mit einem Fest, ne? So wie bei Asterix und Obelix bei den Comicbüchern. Aber wisst ihr was ich ein bisschen speziell finde, ist das Ende des Buches, Kapitel 10. Lass uns das ganze Kapitel lesen, keine Angst, es sind nur drei Verse. Das ganze Kapitel 10. Und wenn wir meinen, es wäre alles in Ordnung, und dann lesen wir Kapitel 10. Und der König Ahasverus legte dem Festland und den Inseln des Meeres einen Tribut auf, Steuern also. Hä? Was ist das denn jetzt plötzlich, frage ich mich. Was ist das denn jetzt, ne? Okay. Aber alle Werke seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordechais, zu der ihn der König erhob, ist das nicht aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Medien und Persien? Denn der Jude Mordechai war der Nächste nach dem König Ahasverus und groß unter den Juden und beliebt bei der Menge seiner Brüder, weil er das Beste seines Volkes suchte, zum Wohl seines ganzen Geschlechts redete. Was machen wir mit diesem Ende? Ich habe das Ende mal speziell empfunden. Irgendwie so, es hätte bei Kapitel 9 enden sollen, ne? Diese Asterix-Obelix-Situation. Und dann kommt das Kapitel 10. Weil mit Kapitel 9 haben wir den Eindruck, es hat sich alles verändert. Alles ist auf den Kopf gestellt. Gott kämpft für sein Volk. Alles ist gut am Ende. Und dann kommt Kapitel 10 und dann sehen wir, alles hat sich verändert. Ja, Mordechai ist an der Macht, aber etwas hat sich nicht verändert. Der König Ahasverus. Der sitzt immer noch auf seinem Thron. Er macht immer noch, was er will. Der König Ahasverus, er ist es gewesen, der diesen Beschluss von Haman in Kapitel 3 ja möglich gemacht hatte. Er hat seinen Siegelring gezuckt. Der König Ahasverus hat es möglich gemacht. Und er hat sich nicht verändert. Seine gefühlslose Gleichgültigkeit hat es eigentlich möglich gemacht. Und er bleibt unberührt. Er sitzt immer noch auf der Macht, hat immer noch die Macht, sitzt immer noch auf seinem Thron. Sicherlich, es war für das Volk der Juden eine gute Nachricht, der Jude Mordechai, der war der Nächste nach dem König hier und der war groß in den Juden und beliebt und er suchte das Beste seines Volkes und redete zum Wohl seines ganzen Geschlechtes. Aber er war der zweite Mann. Er war nicht der erste Mann. Der erste Mann war immer noch Ahasveros. Es war also für die Juden eine gute Nachricht, unser Mordechai ist da im Machtapparat. Aber sie wussten, wahre Ruhe würde erst kommen, wenn derjenige, der ihr Wohl sucht, nicht an zweiter Stelle sitzt, sondern selbst als wahrer König regiert. Also was ich damit sagen möchte, am Ende des Buches ist alles anders, nur der König noch nicht. Und der wahre König ist nämlich noch gar nicht gekommen, damals, zu Esthers Situation. Der wahre König würde einige Jahrhunderte später kommen, nämlich in der Geburt von Jesus Christus. Und das wäre der wirkliche Friedenskönig. Und sein Sieg, sein wirklicher Kampf, ist der Kampf am Kreuz gewesen, wo er die Schuld der ganzen Welt, deiner und meiner Sünde, bezahlt hat und damit die Macht des Satans, unseres wirklichen Feindes, gebrochen hat. Und seitdem sind wir auf der Siegerseite. Und wir wissen aber auch, ja, wir sind auf der anderen Seite des Kreuzes. Ne? Esther und Mordechai, sie wussten doch nichts von Jesus. Wir schauen zurück, wir wissen, Jesus ist da. Er hat diesen Kampf am Kreuz gekämpft. Aber wir wissen auch, wir warten noch auf den endgültigen Sieg. Da sind wir ein bisschen ähnlich wie bei Esther und Mordechai. Wir warten noch, dass Jesus einmal wiederkommt und den Satan dann endgültig besiegt. Aber wir warten auf den endgültigen Sieg, aber wir wissen, dass der Sieg definitiv kommen wird und auch schon da ist. Die Macht des Bösen ist gebrochen und das ändert die Art, wie wir kämpfen. Wir sind auf der Siegerseite. Und das macht einen Unterschied, ob wir auf der Siegerseite sind. Jemand hat mal ganz schön gesagt, wir kämpfen nicht zum Sieg hin, sondern vom Sieg her. Das ist ein Unterschied. Ich sage, vielleicht haben wir ja ein paar Fußballfans unter uns, jetzt beginnt ja demnächst bald wieder die WM. Es gibt ja manchmal diese ganzen Fragen, wer darf die Fußballspiele ausstrahlen, ne? Es gibt dann Fußballfans, die sind nicht bereit, dann irgendwelche Abos dazu bezahlen. Aber dann gibt es ja manchmal Öffentlich-Rechtlichen die Möglichkeit, dass man ja am nächsten Tag so, wie nennt sich das, dieses Review oder dass man denn das ganze Spiel am nächsten Tag wieder gucken kann. Kennt ihr das? Schon mal gehört? Es gibt Fußballfans, die machen sowas. Dann darf man die an dem Tag dann nicht ansprechen. Ach, übrigens, so und so war der Spielstand. Das wollen sie ja nicht hören. Aber ich weiß, meine Frau hat das mal gemacht. Also sie ist der größere Fußballfan als ich. Und dann kann ich es natürlich aufziehen und sage, ach übrigens, weißt du das Ergebnis von gestern? Und dann, wenn man weiß, dass Deutschland 2-0 gewonnen hat, aber man möchte dieses Spiel sich trotzdem komplett angucken. Ich meine, ihr könnt das euch vielleicht nicht vorstellen, aber es gibt Fußballfans, die werden echt hysterisch beim Fußball gucken. Aber wenn die wissen, Deutschland gewinnt 2-0, das 2-0 passt gerade nicht, sondern sie gewinnen 4-2. Die gewinnen 4-2. Du weißt, du kennst das Endergebnis. Und dann guckst du dieses Spiel an. Aber Deutschland gewinnt 4-2, aber lag vorher 2-0 hinten. Dann liegst du vielleicht mit 2-0 hinten und denkst, ich warte nur noch auf die Tore. Ich weiß, sie kommen, ich weiß noch nicht wann. Ne? Aber du bist ganz entspannt, du musst da nicht tausende Tode sterben beim Fußballspielen. Musst du sowieso nicht, aber manche tun es irgendwie. Musst du sowieso nicht. Aber du kannst entspannt sein, weil du weißt, wie es ausgehen wird. Und wisst ihr, das ist das Bild in der Bibel. Es sieht danach aus, dass wir manchmal im Rückstand sind, dass wir 2-0 hinten liegen. Aber die Tore kommen noch. Gott schießt noch einen Hattrick, um im Bild zu bleiben. Das kommt alles noch. Und das ist so ein bisschen, deshalb kämpfen wir anders. Wir kämpfen anders, jetzt versuche ich die drei Punkte nochmal zusammenzufassen, weil wir den wirklichen Feind kämpfen, sollten wir nicht so tun, dass wirklich mein Nächster, mein Nachbar, mein Chef der wirkliche Gegner ist. Er ist es nicht. Es ist ein anderer, der dahinter steckt. Dann wissen wir aber auch, und das ist das, finde ich, das Herausfordernde, ja, wir müssen nicht alles mit uns geschehen lassen, aber gleichzeitig ein offenes Herz. Also wir begegnen dem Staat nicht einfach respektlos, ja, wenn wir anderer Meinung sind. Immer noch respektvoll. Ja, deswegen ist es, wir begegnen einander mit Sanftmut, ja, mit Wahrheit, aber auch mit Sanftmut. Das ist die doppelte Strategie wieder. Ja, also wir geben Rechenschaft ab, aber auch mit Sanftmut, beides. Und drittens, wir haben noch nicht die 4 Tore geschossen. Wir warten noch auf den endgültigen Sieg. Aber wir wissen, er kommt. Und deshalb kämpfen wir anders, weil Gott für uns kämpft. Amen.